Heute zu Gast der Unternehmer und Gründer des Influencer-Brand-Konsortiums Invincible Brands, kürzlich für 300 Millionen Euro verkauft, Björn Keune.
Ich habe eigentlich so meinem Kumpel, haben wir immer gesagt, wenn wir zu Hause noch waren und so und abends ein bisschen was getrunken haben, haben wir gesagt, okay, wir wollen Great Success und Great Success heißt 5 Millionen. Das war immer so unsere Zielmarke so. War total im Wahn, würde ich sagen. Ja, ich habe einfach mich selbst nicht mehr gefühlt. Immer schneller, weiter, größer, noch besser, noch mehr Firma, noch mehr Geld, noch mehr Freiheit. Diese Freiheit, als sie sich eingestellt hat, so als ich dann die finanzielle Unabhängigkeit erreicht hatte, habe ich da drauf geschaut und habe nichts gefühlt.
Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR-Festival-Besucher, insbesondere die, die im B2B- oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ja alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem SalesViewer und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche B2B-Leads für uns und unsere verschiedenen Aktivitäten. Wer bislang SalesViewer noch nicht genauer selber unter die Lupe nehmen konnte, der kann das jetzt demnächst nämlich auf dem Festival tun. Und zwar gibt es dort einen Gemeinschaftsstand von SalesViewer mit OMR-Reviews, wo unter anderem auch der neue OMR-Viewer präsentiert wird. Ein Tool für unsere Kunden von OMR-Reviews. Das Ganze findet statt in der Halle A1 am Stand C11. Und noch mehr SalesViewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von SalesViewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal SalesViewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Let's go! Go, go,
go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast.
Es folgt jetzt ein wirklich offener, zum Teil schonungslos offener Podcast, den ich so selten gehört habe. Jemand, der es wirklich nicht müsste, der extrem viel Geld verdient hat, berichtet über die Probleme, die er damit hatte, über die Tücken dieser Zeit, natürlich auch über die Erfolge und sehr erzählt sehr offen, was so passiert ist in den letzten Jahren, in einer Zeit, in der er vom Studenten zum erfolglosen Gründer und dann zum wahnsinnig erfolgreichen Gründer geworden ist, der darüber aber auch eine Pornografie, eine Drogensucht entwickelt hat, der einfach menschlich, wie er beschreibt, sehr abgerutscht ist, sich selber nicht mehr gemocht hat, am Ende trotzdem einen unfassbaren Exit hingelegt hat im Wert von über 300 Millionen. Also 300 Millionen war der Kaufpreis, die Filmbewertung war noch höher für ein absolutes Zeitgeist-Thema, nämlich sogenannte Influencer-Brands, also von Influencern über Instagram aufgebaute Firmen. Die bekannteste davon dürfte Hello Body sein. Alle werden zusammengehalten von Invincible Brands, so heißt die Dachmarke. Und der Björn war lange Jahre der Kopf dahinter, bis halt zum Verkauf und auch noch darüber hinaus hat er bei Henkel, dem Käufer, mitgearbeitet und darüber jetzt zum ersten Mal so offen erzählt, auch über sein neues Leben. Er bietet jetzt unter anderem Coaching und Breathworking an. Was genau Breathworking im Detail ist, hat er mir erklärt. Also, es sollte wirklich viel drin sein. So hat man das von einem Insider der Berliner Digital- und Startup-Szene aus meiner Sicht auch selten gehört. Auf geht's! Herzlich willkommen, Björn. Hi.
Hey, Dankeschön.
Fangen wir mal ganz vorne an. Du bist eigentlich auf dem ersten Mal ein normaler BWL-Student mal gewesen von der EBS in Österreich-Winkel.
Ja, das stimmt. So, ich habe das mal versucht, da zu studieren, in der Tat.
Aber auch abgeschlossen, oder?
Nee, das hat nicht geklappt. So, ich hatte die Idee, ich muss dazu sagen, so, ich bin Schule, Uni reingestartet mit der Idee, okay, ich suche nach Freiheit. Ja, ich habe Freedom wirklich gesucht, das war mein Ziel. Und ich bin dann die Apps und dachte, ja geil, so okay, das ist perfekt, dann werde ich jetzt hier Investmentbanker oder Consultant. Dann verdiene ich halt viel Geld und dann habe ich Freiheit. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das funktioniert nicht. Also das kann schon klappen, aber halt am Ende dieser Karriere. Und das dauert halt viel zu lange. Und dazwischen sind jede Menge mega schlaue Leute, die das halt viel besser können als ich. Ja. Und habe ich gemerkt, okay, das funktioniert nicht. Dieser Track funktioniert nicht. Und dann habe ich mich entschieden, Unternehmer zu werden, weil... ja, ich glaube, dass das meinem Ziel mich einfach schneller näher gebracht hat.
Frei zu sein.
Frei zu sein. Freiheit war für mich damals definiert durch finanzielle Unabhängigkeit, also schnell viel Geld verdienen. Ja, und da habe ich Unternehmertrack als bestmöglichsten Weg sozusagen gesehen.
Kommst du aus einem Elternhaus, das irgendwie sozusagen besonders frei oder unfrei war oder besonders?
Ja, ich würde sagen, so ein guter Durchschnitt, so jetzt irgendwie nicht mich großartig drüber oder drunter. Aber ich bin aufgewachsen in so einer Art künstlichen Verknappung. Also quasi, mir wurde immer gesagt, ja, wir haben nicht genug Geld für das oder wir haben nicht genug Geld für das. Und so, und das war immer so ein bisschen irgendwie so in meinem Mindset drin, so, wenn ich mich frei bewegen will und so meinem Leben nachgehen will, wie es ich gerne möchte, dann brauche ich viel Geld. Dann fühle ich mich frei.
Und dann hast du also die Apps am Ende abgebrochen?
Ja.
Und das Studium und dann sofort gegründet?
Ja, eigentlich habe ich erstmal ein Urlaubssemester eingelegt und bin dann nach Berlin gegangen und habe da arzttermine.de mitgegründet. Ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, gut, ah, krass, wir kriegen Finanzierung, da passiert was, wir haben jetzt ein paar Mitarbeiter, wir haben Operations, so, es geht irgendwas nach vorne. Und darüber habe ich das Studium dann abgebrochen, ja.
Arzttermine.de, wenn man das aus heutiger Sicht rückwärts betrachtet, eine Firma, die total logisch ist, die es auch quasi jetzt gibt, also Dr. Lib ist ja nichts anderes, ein Milliardenunternehmen aus Frankreich, die das machen, was ihr damals auch machen wolltet, nämlich sozusagen Ärzte mit Patienten zusammenbringen und ganz naheliegende Termine irgendwie digital zu organisieren. Aber es hat bei euch damals nicht so richtig funktioniert.
Nee, gar nicht. Also gar nicht, ist ein bisschen übertrieben, aber wir waren einfach sehr früh im Markt und waren lange nicht so gut finanziert wie Dr. Lib. Ja, die hatten einfach viel mehr Funding am Ende und kamen halt ein paar Jahre später im Markt, wo wir quasi schon so ein bisschen das, was wir an Funding bekommen konnten, sozusagen bei mäßigem Erfolg hatten, so ein bisschen ausgereizt und die kamen halt mit frischem Geld zum richtigen Zeitpunkt und haben das dann ganz klar übernommen. Wir haben das viele Jahre echt probiert, auch viel Geld eingesammelt, wirklich hart gekämpft.
Größenordnung?
2 Millionen, sowas in dem Dreh, vielleicht ein bisschen mehr.
Weil für damalige Verhältnisse viel, für heutige Verhältnisse eher
nicht
so viel.
Ja, für heute nicht viel, aber so First-Time-Founder Anfang 20 war das halt irgendwie schon so, ne? Das hat sich schon noch viel angefühlt auf jeden Fall. Wir haben auch viel versucht, wir haben mal die Plattform versucht, dann haben wir Agenturgeschäft runtergebaut und haben auch dann geschafft, irgendwie Umsätze aufzubauen, sodass es halt irgendwie einigermaßen funktioniert hat, aber es war halt einfach nicht so der krasse Erfolg.
Und, und wie lange habt ihr dann darum probiert?
2011 gestartet und Sommer 2016 bin ich raus, also sagen wir 5 Jahre, okay. Bisschen mehr als 5 Jahre.
Okay.
Ja, war eigentlich hart gefightet, da habe ich mein Handwerkszeug gelernt halt, ne? Wirklich so, ja, ich habe jahrelang irgendwie von 1.500 Euro im Monat irgendwie gelebt. Ich habe Sales gelernt, Marketing gelernt, erste Erfahrung mit Mitarbeitern, Teamführung, wirklich so die kompletten Basics einfach.
Wer hat denn die 2 Millionen gegeben?
Erst hatten wir ein paar Angels. Von denen auch ein paar dann in meine nächste Company investiert haben. Das hat sich für die auch gelohnt. Und wir hatten 3 strategische Investoren aus dem Gelbe Seiten Verlag, Müller Medien, zum Beispiel Heise war auch mit dabei, glaube ich.
Und die haben es am Ende noch gekauft, glaube ich.
Ne? Ja, genau. Hat ja für die auch Sinn gemacht, das irgendwie in ihr so Gelbe Seiten-Geschäft zu integrieren. Ne? So die ganzen Verticals und deswegen.
Ah, du bist dann raus und hast dann gesagt, okay, irgendwann gemerkt, so richtig wird das hier nichts. Ich mache was Neues.
Ja. Ja, genau. Also irgendwann, ne, nach so vielen Finanzierungsrunden ist halt einfach Shares halt massiv diluted, was viele strategische Investoren im Cap-Table einfach diluted, nicht mehr.
Neues Geld rein, du musst immer weitere Anteile abgeben, damit war dann immer dein Anteil sehr, sehr klein und dann hat es sich für dich nicht mehr gelohnt.
Genau.
Und dann hast du was Neues gefunden?
Ja.
Wie kam das?
Das war spannend, also ich bin eigentlich über Pascal Zuter zur Arzttermine gekommen. Es war so seine Idee und dann habe ich ihn quasi nach der Apps zusammen mit meinem Co-Founder Genner haben wir Pascal kennengelernt und so hat sich das Ganze damals entwickelt.
Pascal Zuter, muss man sagen, ganz alter Bekannter von mir, haben wir gerade schon im Vorgespräch darüber gesprochen, den ich noch aus Bertelsmann-Zeiten kenne. Der war mal so bei Bertelsmann für die Startup-Welt mitverantwortlich, so strategisch. Und der ist jetzt dann scheinbar da auf euch getroffen, hat euch dann motiviert, genau. Arzttermine zu machen und dann richtig. Auch später die neue Firma zu machen.
Richtig, war die ganze Zeit halt enger Mentor von mir und mit der neuen Firma hat irgendwann mich mit dem Sebastian Merkhofer connected. Der hatte damals Fitvia gegründet, so die haben halt Tee, also so Abnehmtees und so ein Kram halt über Social Media verkauft. Und so kamen wir zusammen, Pascal, Sebastian, mein Co-Founder Genner, ich, Stefan Behrens noch und dann ist die Idee entstanden für Invincible Brands und wir haben eigentlich gesagt, okay, ja, das war Ende 2015 und wir haben halt gesehen, ach krass, Influencer-Marketing, da passiert gerade was, ja, da tut sich eine Opportunity auf, einen neuen Online-Marketing-Channel einfach zu bespielen und dann haben wir gesagt, okay, cool, wir sehen, dass das mit Tees funktioniert, vielleicht können wir das in anderen Verticals halt auch hinbekommen, haben einfach eine Longlist gemacht und haben gesagt, okay, was könnte denn gut funktionieren, da kam halt Kosmetik und irgendwie Food Supplements raus und noch ein paar andere Sachen. Und dann haben wir das getestet, Brand überlegt, Brand zusammengebaut, zum Lohnhersteller gegangen, Produkte zusammengesteckt und das einfach mal rausgebracht und angefangen, über Influencer zu bewerben. Ja.
Mit Online-Shop?
Ja, klar, 100% online.
Also Shopify-Shop aufgesetzt?
Ja, damals noch WooCommerce, dann ein paar Jahre später bereut, aber genau, ja, so waren die Anfänge. Und,
das heißt, man kennt ja schon noch aus der Zeit, glaube ich, die Hello Body-Marke.
Das war die größte, ja.
Das war genau. Die größte. Das war dann einfach Haut und Körper- und Beauty-Produkte?
Ja, genau, halt Hautpflege. Viel Fokus auf Gesicht später so, ja. Aber halt so natürliche Kosmetikprodukte, so natürlich wie möglich. Halt,
und das habt ihr dann am Ende Lohnersteller sozusagen produzieren lassen, da eure Marke draufgeklebt?
Richtig.
Und dann einem Influencer in die Hand gedrückt, mehr oder weniger, in der frühen Phase.
Richtig.
Sag mal, so ein paar Influencer, die damals für euch tätig waren, weiß man das noch so?
Der spannendste Case ist mit Sicherheit jemand wie Sarah Harrison, die kennt man vielleicht noch. Das ist halt krass, so sind wir halt groß geworden, ja. Ich sag mal, von dem ersten Deal, den wir mit ihr gemacht haben, bis zum letzten Deal hat sich der Preis verhundertfacht.
Für ihre Leistung? Für einen Post am Ende? Das heißt, der erste Post kostete, weiß ich nicht, 100 Euro?
Ja, ein bisschen mehr.
Und der letzte kostet dann irgendwie?
Waren fünfstellige Summen, ja.
Okay. Aber das heißt, und die Posts haben gut funktioniert?
Ja, genau. Die haben von Anfang an gut funktioniert. Wir hatten immer eine gute Gruppe von den Influencern, die sehr gut performt haben, wo du halt einfach einen sehr hohen Return on Invest einfach hattest. Und damit sind wir gewachsen. Die Reichweite von den Influencern ist gewachsen. Also klar, wir haben auch mehr Influencer dazugeholt, aber am Ende des Tages sind wir mit der Reichweite von Influencern einfach auch mitgewachsen. So, und waren halt einfach früh mit dabei und sind mit denen mitgewachsen und konnten deswegen auch immer die höheren Preise zahlen, weil wir auch immer von der neuen Reichweite halt sofort profitiert haben. Ne?
Und das heißt, dann war das wirklich auch so First Order
profitable? Ja, war First Order profitable von Day One. Wir haben eine Finanzierungsrunde gemacht, die war eigentlich eher für Working Capital. Wir waren eigentlich nach 3-4 Monaten profitabel. Ich glaube, wir sind im Dezember 2015 live gegangen und ich glaube, im August 2016 haben wir, ich mag mich irren, aber ich glaube, wir haben eine knappe 500.000 Umsatz gemacht, profitabel.
Im Monat dann? Also das heißt, im Jahr dann schon irgendwie, waren die über 10 Millionen?
Der weiß ich nicht mehr genau, weil es natürlich, Januar waren es noch 10.000 Euro. Ja. Der Ramp-up war schon sehr steil, deswegen weiß ich nicht, ob es 10 Millionen waren, ich kriege es nicht mehr zusammen. Aber zweite Jahr waren 30 Millionen bei 20% EBIT.
Und, okay.
Ja, wir waren halt von Day One eigentlich profitabel und wir haben gesehen, okay, dieses Influencer-Game, das funktioniert und wir haben uns halt darauf brutal fokussiert und einfach extrem schnell ausgebreitet. Wir sind innerhalb von 6 Monaten in 3-4 Länder gegangen, ja, und einfach schnelle Ausbreitung, Fokus auch nur auf Influencer, die maximal gut executen, früh einloggen in Verträge, uns da einfach ausbreiten, ne. Wir haben auch sehr gute Produkte gemacht und die Marken waren auch sehr cool. Aber was uns ausgemacht hat, war ganz klar Fokus, Execution und Geschwindigkeit am Ende.
Und ihr seid auch gar nicht erst in den Handel reingegangen?
Nee, auf gar keinen Fall Handel, ey. Auf gar keinen Fall.
Aber hat der Handel mal gefragt, ob ihr nicht auch mal irgendwie zu DM oder Rossmann oder weiß ich nicht?
Ja, später. Später kam das und jetzt mittlerweile, Hello Body ist jetzt bei Müller, habe ich es gesehen, und bei DM. Banana Beauty auch, in Italien auch, bei Pinalli und so. Also mittlerweile sind die Marken teilweise im Retail gelandet. Aber damals, die ersten 6 Jahre, haben wir das Thema nicht angefasst.
Und ich meine, es war insofern auch eine wilde Reise, weil man kann das ja auch alles öffentlich nachvollziehen. Ihr habt dann 2015 Ende des Jahres gegründet und ihr habt dann, glaube ich, schon einen Teil-Exit gemacht 2017 an Private Equity.
Richtig.
Capital D heißt die Private Equity-Firma, die ist da rein. Und ihr habt damals einen Umsatz gemacht, als der Exit da, oder als dieser Teil-Exit kam, von 30 Millionen. Mhm. Also 2 Jahre später.
Mhm.
Und hatte da eine Bewertung irgendwie von 100 Millionen oder sowas.
60 Millionen. Also zweimal Umsatz war ungefähr die Bewertung. Pi mal Daumen.
Okay.
Ja, genau. Wir haben halt einen sehr frühen Exit, einen sehr frühen ersten Exit gemacht oder Teil-Exit sozusagen. Also,
warum?
Hat es ja eingangs gesagt, so die, und ich glaube, das war eine Motivation, die hatte ich nicht nur allein, die unsere ganze Gruppe hat die geteilt. Ja. Wir hatten alle ein Bedürfnis nach schnell Geld verdienen. Und für mich war es halt das Bedürfnis nach Freiheit und ich konnte ja in dem ersten Teil auch ein bisschen was mitverkaufen und das ist halt schon auch, so die erste Million ist halt krass, ja, und die gibt schon, ich habe das halt damit assoziiert, für mich war halt, okay, ich muss zusehen, dass ich hier das Unternehmen groß mache und dass ich halt auch anfange, ein paar Anteile zu verkaufen, um dieses Ziel Freiheit, das stand für mich über allem so, ja. Ich habe die Company vor allem deswegen gebaut, weil ich gesehen habe, hey, das ist mein Ticket zu dieser Freiheit, die ich mir so sehr gewünscht habe. Ja.
Was, sagen wir, in Geld ausgedrückt, wie viel benötigt man in deiner damaligen Welt und in der heutigen Welt, um frei zu sein?
Gar nichts davon. Geld ist nice und das macht das Leben komfortabel und ich kann ein paar Dinge jetzt enjoyen so und ich möchte es auch nicht mehr missen. Aber das, was ich heute weiß über Freiheit, das kannst du mit Geld nicht kaufen. So,
aber damals hast du gesagt, ich brauche irgendwie 5 oder 10
damals, Euro. Ja, so, ich hab eigentlich so meinem Kumpel, haben wir immer gesagt, wenn wir zu Hause noch waren und so und abends ein bisschen was getrunken haben, haben wir gesagt, okay, wir wollen Great Success und Great Success heißt 5 Millionen. Das war immer so unsere Zielmarke so. Heute würde ich sagen so 3 Millionen, 5 Millionen, 1 Million, das ist die Frage, wie willst du leben und welche Rolle spielt Geld für dich so? Aber ja, ich würde es nicht mehr an Geld unbedingt knüpfen. Und gleichzeitig ist es schön, finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit zu haben. Ja.
Es war auch für euch eine total intensive Zeit. Also ich meine, die war noch nicht vorbei. Wir müssen darüber sprechen. Es gab dann nach dem Teilexit später nochmal einen noch größeren Exit an Henkel für deutlich mehr Geld nochmal. Aber erzähl mal, wie das Leben dann war, so 24/7 arbeiten und Vollgas oder... Also im Vorgespräch hast du mir auch gesagt, Mensch, das war nicht nur eine schöne Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn wir dann später auch nochmal über meinen neuesten Venture sprechen, kommen wir doch nochmal hin zurück. Aber auf jeden Fall, das war ultra intensiv. Ich meine, so eine Opportunity, also schon bei Arzttermine-Zeiten habe ich eigentlich 24/7 gearbeitet. So, ich hatte halt überhaupt eigentlich keine Grenzen. Ja, es gab halt so die Firma, das muss halt irgendwie funktionieren und da ist halt voller Einsatz. Und egal was, wann, wo, wie, ich war halt auch für jeden eigentlich immer erreichbar. Und habe eigentlich vollständig ohne Grenzen 24/7 in der Company gearbeitet und ja, wir haben halt immer lange gesessen, ne? Lange bis in die Nacht Sachen gemacht, vom Pitch-Deck bis halt irgendwelche Operations zu fixen und die Firma hat mich extrem vereinnahmt, so, was schwierig ist, eigentlich habe ich alle meine persönlichen so Bedürfnisse und Wünsche habe ich dem halt untergeordnet und das war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall tough und ich hatte so ein paar Annahmen über mich sozusagen, ja. Ich hatte so eine Annahme zum Beispiel war, okay, ich muss auf eine ganz bestimmte Art und Weise mich in der Firma geben, um halt von meinen Investoren, von meinen Mitarbeitern und Co. halt überhaupt geschätzt oder auch geliebt zu werden am Ende des Tages. Und das hat schon dazu geführt, dass ich mich über die Zeit immer weniger authentisch gefühlt habe. Mhm. Immer mehr so, ich spiele eigentlich ein bisschen was vor. Aber das muss ich ja tun, damit ich das hier tun kann. Und das hat es dann noch zusätzlich schwer gemacht zu dem, sage ich mal, sehr hohen Workload einfach, ja.
Aber du hattest damals noch keine Familie oder keine Kinder?
Nee, ich habe 2017 habe ich meine damalige Freundin, Frau und Ex-Partnerin geheiratet. Und das kam auch noch dazu, dass sie hat heute geht es ihr besser, eine sehr schwerwiegende Lungenkrankheit. Die sie immer hatte und die viele Jahre so stabil so im Hintergrund war. Wir wussten, dass das Thema gibt's, aber haben auch nicht genau hingeguckt. Und dann hat das so, ja, im Verlauf von 2017, 18, 19, 20, so hat man gemerkt, dass es sich halt abbaut. Die Ärzte haben mal Warnungen ausgesprochen, gesagt, das muss man langsam schon mal gucken. Oder einfach gemerkt, dass die körperliche Kapazität halt runtergeht. Und das war natürlich ein zusätzlicher Stressfaktor, den ich mir halt auch nicht eingestanden habe. Ich habe halt alles getan, um davon wegzugucken und halt nicht mich neben der Firma und neben dem Verstellen und so weiter auch noch damit beschäftigen zu müssen, dass halt die Frau, die ich liebe, natürlich erkrankt ist und halt potenziell daran auch sterben könnte irgendwann. Ja. Das war ein zusätzlicher Stressfaktor sozusagen. So over time habe ich dann angefangen, diesen ganzen Stress, dieses unauthentische Leben, dieses unterdrückten Emotionen, ja, diese ganzen Ängste, die ich nicht ausgedrückt habe und auch diese Unfähigkeit, mal irgendjemandem zu sagen, dass ich eigentlich auch an vielen Stellen einfach mal überfordert bin. Ich hätte halt einfach mal den Mut haben können, zu sagen zu meiner Frau oder zu irgendjemand anderem so, hey, ich bin echt überfordert und ich brauche eigentlich Hilfe und ich muss einfach mal gehalten werden. Und dann kann ich auch weitermachen. Aber das habe ich nicht gemacht. Ich war halt immer nach außen, immer stark, ich kriege immer alles hin, ich kann alles. Ich kann mich um meine Frau kümmern, ich kann die Firma machen, ich kann dieses und jenes. Und das war halt aber eigentlich nicht echt, sondern das war halt, ich dachte, das muss so sein und hat mir es nicht anders, nichts anderes erlaubt. Und letzten Endes habe ich dann für diesen Druck, für den Stress, für dieses ganze unterdrückte Gefühlsleben sozusagen einfach mir andere Outlets gesucht. Also es war nie so, dass ich jetzt, dass irgendeine Sucht sozusagen mein Leben die vollständige Kontrolle übernommen hat, aber ich hatte ganz klar, sage ich mal, Suchtmuster in Bezug auf Sex, in Bezug Alkohol, später im Zugriff andere Substanzen und definitiv eine gute ausgeprägte Pornosucht.
Ah, wirklich?
Ja, ja.
Oh Gott.
Ja. Das waren einfach für mich so der einfache, schnelle Release, um irgendwie mit diesem ganzen Druck, den ich verspürt habe, umzugehen.
Haben denn die Investoren dir auch so viel Druck gemacht? Also ich verstehe, nee. Die Krankheit deiner Frau, das kann man ja nachvollziehen, dass manche so auf, aber das, glaube ich, ist für normale Menschen auch klar zu greifen. Aber bei der Firma, manche empfinden das ja auch wiederum anders. Sie sagen, es ist halt eine Firma, ja. Wir haben mit den Investoren ausgemacht, das kann klappen, das kann nicht klappen. Und dann sind manche entspannt und manche nehmen es sehr persönlich.
Ja, ich glaube, das ist eine gute Frage. Nee, ich würde nicht sagen, dass die Investoren mehr Druck gemacht haben, als halt der Druck, der natürlich da ist, wenn jemand viel Geld investiert sozusagen und seine Erwartung hat. Das ist einfach der Marktdruck sozusagen. Ich würde jetzt keinen von denen sagen, dass sie halt übernatürlich viel Druck aufgebaut haben. Es gab ein paar Situationen, als wir die Firma zum ersten Mal verkauft haben in den Verhandlungen, wo dann meine damalige Gesellschaft, der Team, sich schon einmal überlegt hat, okay, wäre schön, wenn wir noch ein bisschen höhere Bewertungen erzielen könnten, wo es schon zu viel war. Aber ich habe es halt auch nicht artikuliert. Ja, ich hätte halt auch da, wäre halt die Gelegenheit gewesen, sagen, Geist, da ist das Ende von dem, was ich leisten kann. Habe ich aber halt auch nicht gemacht. Ja, von daher kann ich jetzt schon sagen, okay, da war sehr viel Druck auch von Seiten von Gesellschaftern. Aber ich hätte ihn halt immer nur weiter aufgenommen und habe halt nie gesagt, wie es mir eigentlich damit geht. Das wäre auch eine Option gewesen.
Und sag mal, Alkohol als Release ist ja soweit, sagen wir, auch in der Breite des Volkes auch bekannt. Also man trinkt dann abends ein paar Bier oder war das dann deutlich extremer?
Ja, es ist dann schon so, dass es am Ende so gesundheitlich einfach sehr gemerkt habe. Also ich kann jetzt die Mengen gar nicht mehr genau beziffern, aber ich konnte schon entspannt 2 Flaschen Wein an einem Abend trinken bei einem Dinner, wenn ich wollte. 1,5, keine Ahnung, so. Aber schon. Und ich habe es einfach gesundheitlich gemerkt. Ich hatte irgendwann so krasses Sodbrennen, halt über Monate, dass ich ohne Tabletten nichts mehr essen konnte, was säurehaltig war oder trinken. So.
Oh, wow.
Und auch sehr aggressiv wurde, wenn man mir diese Tabletten nicht gegeben hat. Also, ne, so meine Frau hat sich natürlich Sorgen gemacht und meint dann so, ich kann nicht ständig diese Tabletten nehmen. Da bin ich wirklich wütend geworden, weil ich auch deep inside wusste ich ja, dass ich irgendwie ein Thema habe. Ja. Aber es war nie so, dass ich jetzt alkoholabhängig war, weil ich habe dann auch irgendwann, als es mir gesundheitlich einfach zu schlecht ging, diese ganzen ständig, dieses extreme Sodbrennen, und es mir einfach wirklich gemerkt habe, okay, fuck, wenn ich jetzt nicht was mache, dann knallt das. Habe ich schon einen Tag auf den anderen angefangen, halt einfach sehr viel Sport zu machen, mit einem sehr guten Trainer und so in Berlin. MTM, Personal Training, wirklich sehr cooles Studio, da angefangen zu trainieren und habe dann auch geschafft, mit dem Alkohol in beiden Teilen massiv runterzufahren und das in eine vernünftige Bahn zu lenken. Deswegen sage ich so, ne, das hat nie die Kontrolle übernommen. Ich konnte schon noch entscheiden, aber es war ganz klar, ich hatte auch 30 oder 40 Kilo Übergewicht zu dem Zeitpunkt. War ganz klar gesundheitsschädlich, ja. Und also hätte ich so weitergemacht, dann wäre es ein Problem gewesen.
Aber der Erfolg war ja trotzdem da. Also wirtschaftlich gesehen warst du dann so, ich meine, relativ schnell auf irgendwie 60 Millionen Bewertungen dann hoch. Und dann ist es ja noch weiter gewachsen.
Ja, total. Wirtschaftlich war es massiver Erfolg. Ich war in totalem Wahn, würde ich sagen. Ja, ich habe einfach mich selbst nicht mehr gefühlt. Ich war im totalen Wahn. Immer schneller, weiter, größer, noch besser, noch mehr Firma, noch mehr Geld, noch mehr Freiheit sozusagen.
Wie viele Leute haben damals für euch gearbeitet?
Welcher Zeitpunkt?
So 2018, 2019, sagen wir mal.
Also im Peak hatten wir knapp 300, glaube ich.
Okay.
2018 waren es wahrscheinlich 150, 2019 200 irgendwas und dann so Richtung 220 waren wir knapp 300, ja.
Und wenn ich das fragen darf, weil du es gerade sagtest, Pornosucht, wie stellt sich das da? Also man hängt dann abends bei YouPorn rum oder?
Nee, gar nicht so sehr, sondern es ist eher so über den Tag verteilt halt mal 3 Minuten kurz gucken.
Okay. Einfach auch als Release, als irgendwie ich muss raus, ich muss da mal drauf gucken.
Es ist halt nur ein kurzer Moment, wo diese ganzen Probleme und dieser ganze Stress ist kurz nicht da, weil ne, dieser ganze Prozess sozusagen, dieser Content, ja, aber auch der Release dann, die blenden alles andere aus. Und das ist ein kurzer Moment von, okay, ich habe jetzt 5 Minuten, wo ich nicht im Hier und Jetzt, nicht in meinem Leben bin. Und wenn diese 5 Minuten enablen mich aber weiterzumachen. Also ich würde auch sagen, dass ich ohne diese Dinge irgendwas anderes passiert. Ich habe diese Dinge gebraucht, ja. Um weiterzumachen und gleichzeitig ist es halt Verhalten, was halt, also Pornos kann man noch so rum diskutieren vielleicht, aber ich habe auch meine Frau halt auch betrogen. Und weil ich halt so auch in Bezug auf Sex einfach Suchtmuster am Ende des Tages und diesen Release einfach gebraucht habe. Und auch dieses so...
Aber nicht jetzt mit Kolleginnen und Kollegen?
Nee, immer. Das muss ich dazu sagen, das macht es nicht besser, aber immer mit Professionellen. Mhm. Ich hatte nie eine Affäre oder sowas. Okay. Ich meine Frau liebe. So, und mag absurd klingen, ja, dass ich das trotzdem in der Lage war zu tun, aber für mich war es ein Release-Thema. Und ja, eins meiner größten Regrets heute, halt so einen Menschen, den ich so liebe, so verletzt zu haben, weil ich ein Outlet gebraucht habe, ja.
Aber ich meine, das Geschäft ist ja trotzdem in all der Zeit,
ja, muss man verstehen,
so gut gelaufen und du hast es ja auch so gut scheinbar abgeschirmt, dass es dann 2020 einen zweiten Exit gab. Da ist Henkel, also nicht irgendwer, sondern einer der größten deutschen Konzerne überhaupt, Henkel, bei euch eingestiegen.
Ja.
Ihr hattet, glaube ich, damals Umsatz dann gemacht von, was war das da umsatzmäßig?
Knapp 120 Millionen.
120 Millionen, es gibt so Gerüchte, irgendwie Bewertung 300 Millionen. Das ist ja schon verrückt. Also, ja.
Also ich glaube, die Valuation waren 400 Millionen, in der Tat. Wir hatten auch 20% EBIT-Marge, so in dem Dreh, 18-20%.
Und stark wachsend. Und das war damals die Zeit, wo auch alles ging, Corona und so.
Ja.
Also bewertungstechnisch und Zinsen runter damals, andere Zeit ein bisschen.
Genau.
Das heißt, man kriegt dann einen Gesamtkaufpreis oder eine Gesamtbewertung hin von 400 Millionen, aber einen Kaufpreis von 300, weil ihr habt nicht alles verkauft, aber habt dann
halt
einen zweiten Exit gemacht und Henkel hat 300 Millionen, was auch für die, glaube ich, schon nennenswert Geld ist, in die Hand genommen, um euer Firmenbündel, es waren ja dann nicht nur Hello Body, es waren ja dann auch weitere...
drei Beauty-Marken haben die, Hello Body, Banana Beauty und Mermaid & Me, das waren unsere drei Beauty-Marken, die haben Henkel übernommen, genau. Und dann hatten wir noch Food Supplements, so Abnehmshakes und so Daily Greens und so Sachen für Haut und Haare, Nägel und so weiter. Zwei separate Marken, die haben wir weiterlaufen lassen, die haben wir nicht verkauft und die anderen drei haben wir verkauft. Genau.
Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen ich kenne, die sehr viel Energie stecken, natürlich in ihre Arbeit, in Hobbys, in Reisen, im Zweifel auch in Wohnraum. Und obwohl sie wissen, dass es langfristig keine gute Idee ist, ihre privaten Finanzen etwas schleifen lassen, ihre Finanzplanung nicht so im Fokus haben. Deswegen ist doch gut, dass es unseren Partner Liquid gibt. L-I-Q-I-D. Ich habe schon häufiger hier von Liquid erzählt. Die wollen eine maßgeschneiderte Anlagelösung sein mit einem persönlichen Ansprechpartner auf Augenhöhe für die Zielgruppe hier, zum Beispiel dieses Podcasts. Liquid möchte euch Zugang geben zu den besten Fonds im Bereich Venture Capital, zu den besten Fonds im Bereich Private Equity, in dem man als Privatperson sonst gar nicht reinkommt. Mit Liquid wäre das möglich. Am Ende ein digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau, Wealth Management für Leute, die vielleicht gar nicht so mega wealthy sind, aber trotzdem die ganzen Vorzüge genießen möchten. Liquid wurde zuletzt 5-mal in Folge als Deutschlands Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet und bietet allen, die hier zuhören, ein kostenloses Kennenlernen, Orientierungs-, Erstgespräch. Einfach anmelden, kostet gar nichts unter liquid mit Q, liquid.de/OMR. Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Zurück zum Podcast.
Und das, also es ist halt irgendwie, du hast dann trotzdem einen wahnsinnig guten Job gemacht. Also das ist ja schon unglaublich, das so aufzubauen. Und natürlich, du hast diesen tollen Rückenwind und diese einmalige Situation des Influencer-Marketings, das Aufkommenden voll genutzt. Aber das hätten ja viele andere auch machen können. Das ist ja auch nichts irgendwie Illegales, sagen wir mal, sich in einen neuen Marketingkanal zu nutzen.
Ja, stimmt.
Also insofern, Firmenaufbau, ich meine, die Zalando ist auch nur so groß geworden wegen Fernsehwerbung und wegen Suchmaschinenmarketing, glaube ich, kann man sagen.
Ja.
Die haben es auch mega geil gemacht. Aber du brauchst halt auch immer so einen Kanal, mit dem man so wachsen kann. Und ihr habt halt diesen Kanal gehabt und ihr habt super gemacht. Aber trotzdem hat es dich nicht, schon mal nicht glücklich gemacht.
Nee, hat es nicht. Also einmal so recht mit dem Kanal, ist halt Timing. Ne? Ich meine, Timing schlägt halt fast alles. Wenn du das Timing gut hinkriegst, dann kannst du, glaube ich, mit einem okay Team und einer okay Idee kannst du sehr viel reißen. Und wenn dein Timing schlecht ist, kannst du noch so gut sein, es dauert einfach viel länger oder klappt halt nicht so. Also wir waren einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, muss man ganz klar sagen. Und nein, das hat mich deswegen nicht glücklich gemacht, weil dieses nicht ehrlich sein, ja, in dieser Lüge leben, dieses Vorspielen zu Hause, aber auch in der Company das Gefühl zu haben, ich kann halt nicht ich sein, sondern ich kann halt nicht authentisch sein, ich kann nicht ehrlich sein. Also ehrlich schon, aber halt nicht mich selbst vollständig ausdrücken und ich kann auch, sage ich mal, nicht sagen, was ich wirklich brauche, ja, und auch dieses Gefühl von Überforderung in Teilen mit mir rumzutragen, nicht immer, aber ne, in sehr vielen Tagen, hat dann einfach dazu geführt, dass ich abgestumpft bin in gewisser Weise. Ich habe mich halt wie vom Leben abgeschnitten gefühlt. Nicht lebendig, sondern so wie separiert, ja. Und an manchen Tagen auch einfach halt auch depressiv gefühlt, ja. Ich würde nie sagen, dass ich eine volle Depression oder sowas hatte, weil es gibt Menschen, denen es, glaube ich, damit noch viel schlechter ging, aber definitiv hatte ich depressive Züge. Und deswegen konnte ich so, dass diese Freiheit, als sie sich eingestellt hat, so, als ich dann die finanzielle Unabhängigkeit erreicht hatte, habe ich da drauf geschaut und habe nichts gefühlt. Und
Unabhängigkeit heißt, du hast in dem ersten Teil Exit an Capital D schon, nehme ich jetzt mal an, damals haben die, was ich...
Ja, ich muss nochmal kurz, also wir durften natürlich beim Private Equity, darfst du natürlich nicht so viel verkaufen, weil die wollen ja, dass du da nochmal krass Gas gibst und so. Aber
ein paar Millionen,
ne? Aber die erste, ich weiß nicht mehr, wie das, ich kann dir die genaue Zahl nicht mehr, ehrlicherweise kriege ich sie gerade nicht zusammen, aber es war mehr als 1 Million pro Co-Founder, also mein Co-Founder und ich haben jeweils...
Aber beim zweiten Exit dann spätestens da, ich meine...
Ja, war es dann achtstellig, ja.
Achtstellig, das heißt, ich sag jetzt mal, du hast dann noch 10% wirst du damals schon verkauft haben können.
Genau.
Nehme ich an. Und bei
Mathematik kannst du machen, dann hast du ein paar Transactions.
3 Millionen Tranche ist dann 10% von der 3 Millionen Tranche sind dann 30 Millionen. Das heißt,
ja,
du bist damit 30 Millionen rausgegangen. Das ist ja schon absolut larger than life.
Total. Also war nicht ganz 30 Millionen, weil du hast dann so, gibt's da immer so ein paar Dinge und dann Waterfall ist dann doch ein bisschen anders. Dann hast du noch ein paar Schulden auf der Company, bla, bla, bla. Aber es war auf jeden Fall.
Wie alt warst du da? Wie alt warst du damals?
22, 33? Nee. Warte kurz. 31.
Das ist ja schon irgendwie die Freiheit mit 31.
Entschuldigung, 32. Ja, so, gut, sehr gut.
Ist ja schon gigantisch. Dass da eigentlich denkt man jetzt, das ist das Ziel.
Ja, und so ein paar Jahre später, nachdem ich auch viele Dinge dann angepasst habe und so, kann ich auch drauf gucken und jetzt sagen: So, okay, ich bin dankbar dafür, jetzt dieses Potenzial zu haben, Investments zu machen und mein Leben so zu gestalten, wie ich es halt gestalten möchte. Und gleichzeitig in dem Moment, sage ich mal, wo wir den Exit gemacht haben und war ich auch so kurz vor dem Peak meiner Überforderung sozusagen und da hat das einfach nicht mehr viel für mich getan, weil, weißt du, wenn ich sehr viel Geld habe, aber mich einfach nicht mehr lebendig fühle, bringt mir das einfach nicht viel. Das
ist denn davon ein bisschen... Was nicht auch vielleicht normal? Also, wenn man jetzt sozusagen was Neues machen will, was noch nie da gewesen ist, also eine Firma bauen mit einer neuen Idee, irgendwo Disruption, was man immer so hört, dann braucht man Leute, man macht sowas. Ist das nicht sozusagen fast schon in so Gründerdasein auch eingebaut, dass man ein bisschen Unsicherheit aushalten muss?
Auf jeden Fall. Ich glaube, es kommt halt vollständig drauf an. Baust du eine Company? Ich glaube, es gibt Menschen, die auch für so ein Wachstum, sag ich mal, auf Speed und solche Sachen vielleicht auch dafür gemacht sind und das wirklich enjoyen können. Ja, ich glaube, wenn du das, was du tust, wirklich gerne tust und das enjoyen kannst, dann kannst du auch extreme Level von Stress und Belastung und so weiter aushalten. Deep Inside ist halt Marketing und Kosmetik und solche Sachen einfach nicht das, was mich wirklich bewegt. Und ich glaube, nochmal ein Level ist, wenn du es schaffst, sag ich mal, in deinem Job, einfach sehr authentisch zu sein, dich ehrlich zu fühlen, dich mitzuteilen, deine Bedürfnisse klar zu kommunizieren, Grenzen zu ziehen, ne? Und mal zu sagen, okay, so da bin ich jetzt mal raus und so und dann auf eine gesündere Art und Weise zu leben, dann glaube ich, ne, ist jeder Mensch unterschiedlich. Also es gibt bestimmt auch Menschen, die meinen Weg gehen können, ohne halt zu solchem, sage ich mal, verletzenden und ungesunden Verhalten greifen zu müssen. Ja, es gehört dazu. Und ich glaube, aber es hat viel damit zu tun, wie sehr bist du aligned mit dem, was du tust? Also wie sehr passt die Company einfach zu dem, was du gerne tust? Ich glaube, das macht einen Riesenunterschied.
Was ja interessant ist, dass in der damaligen Phase es verschiedene Firmen gab. Fitvia, das war sozusagen der Auslöser, diese Tees, Sebastian Merkhofer und auch, glaube ich, Pascal Sutter mit als Investor. Dann gab es Oceans Apart, auch eine Firma, auch aus diesem Konsortium. Es waren alles auch Freunde von euch oder so ein Netzwerk von Leuten, die sich an alle kannten.
Genau.
Warst du so ein bisschen auch in der Mitte. Pascal Sutter, glaube ich, auch. Dann halt eure Invincible Brands, das waren ja alles so ungefähr im selben Zeitraum mit ähnlichen Mechanismen. Einmal ist es Fashion, einmal ist es Körperpflege, einmal ist es Tee- und Abnehmprodukte. Und man hat es in allen Fällen geschafft, die Dinger innerhalb von Jahren alle auf, weiß ich nicht, 100 Millionen Umsatz plus hochzuziehen.
Mhm. Richtig.
Aber die anderen haben es scheinbar, also ich kenne jetzt auch nicht alle persönlich, du kennst sie ja besser, aber für die war das leichter wahrscheinlich.
Ja, was heißt leichter, ne? Ist schon was anderes, wenn du halt vorne an der Front stehst und halt als CEO die Company führst oder ob du halt nur Gesellschafter bist und halt zwar mitfieberst, aber halt einfach nicht vorne an vorderster Front mitkämpfst sozusagen. Ich glaube, das macht schon mal nochmal einen Unterschied. Und ja, ich meine, jeder geht halt mit Druck und Stress anders um. Und ich würde aber auch dazu sagen, dass halt auch viele Menschen einfach nicht drüber sprechen.
Und wenn du sagst, irgendwie, oder hast es gerade kurz angedeutet, Substanzen, ist, man hat dann ab und zu, sagen wir mal, Drogen konsumiert, wahrscheinlich, um da irgendwie in Klasse zu kommen.
Ja, genau. Die Frage ist halt, inwiefern Alkohol keine Droge ist, sozusagen. Ja, ne? Ich glaube, das ist die einzige Droge, wo man sich rechtfertigen muss, wenn man sie nicht nimmt. Ja. Deswegen zählt das für mich mit dazu. Aber in der Tat, es ging auch halt über...
Wir reden dann Koks und ähnliches.
Genau.
Aber jetzt keine... Nichts gespritzt oder so?
Nein, so schlimm ist es nicht geworden. Ja. Ich habe dann den Absprung gefunden von diesen ganzen Sachen. Rechtzeitig auch, bevor es irgendwie schlimmer wurde, sozusagen. Wo ich auch sehr dankbar für bin.
Aber ist es dann, also... Ich meine, ich bin ja selber auch irgendwo Teil dieser Berliner Szene und weiß, dass es ab und zu auch mal passiert und es gibt ja auch Gerüchte. aber würdest du, wie ist dein Blick drauf? Also würdest du sagen, dass in von jetzt 10 gut laufenden Startups werden dann da in 2, in 5 oder in 8 Drogen konsumiert?
Also wenn du mich fragst nach dem, ist ja mal die Frage, zu welchem Zweck werden die Drogen konsumiert, ne? Um mal halt mal zu feiern und passiert oder brauche ich das, um halt klarzukommen? Das ist immer ein großer Unterschied. Wenn ihr mich ganz ehrlich fragt, ich bin nicht so krass in der Szene, aber wahrscheinlich eher 5 als 2. 8 finde ich ein bisschen hart, aber 5 denke ich schon. Ich denke, es ist mehr verbreitet, als viele Menschen denken. Mhm. Und gleichzeitig würde ich sagen, so, ja, solange ich es nicht brauche, um klarzukommen und solange ich niemanden mit meinem Verhalten verletze, kann es halt jeder freie Menschen kann tun, was er gerne tun möchte halt.
Aber bei dir verletzen, oder die Person war dann deine Frau, die
ja, vor allem massiv, ich meine, halt massiv am Ende des Tages belogen habe und das halt total verletzend hin.
Und dann bin ich auch getrennt am Ende, ne?
Also ja, sie hat mich verlassen am Ende. Was unter anderem daran lag, dass ich dann auch relativ lange gebraucht habe, um ihr so die vollständige Wahrheit zu sagen, weil das war halt schon ein bisschen mehr, was passiert ist. Und dafür habe ich ein paar Anläufe gebraucht und habe halt war zwischendrin dann wieder, also vollständig ehrlich zu sein und auch auszuhalten, dass man mich für das, was ich bin, mit meiner Historie, mit dem, was ich jetzt bin und so weiter, ablehnt, ja, und vielleicht nicht liebt, das ist für mich schwer aushaltbar. Deswegen habe ich halt fast ein Jahr gebraucht, um wirklich alles zu sagen und da waren einfach zu viele Lügen dazwischen. Am Ende hat sie sich jetzt dann von mir getrennt. Genau. Und wenn ich mir das halt angucke, was halt, ja, der ganze Schmerz sozusagen, die das verursacht hat, den Preis, den ich quasi für das bezahlt habe, dann, ja, bin ich dankbar für so meine Möglichkeiten, die mir das Geld heute gebracht hat. Und gleichzeitig gucke ich drauf und da ist halt einfach ein gewisser Schmerz damit auch verbunden. Und ich kann es nicht nur frei und schön sehen sozusagen.
Wurde denn die Zeiten für dich dann schwieriger, weil nach dem Exit hat sich die Firma ja auch dann irgendwann nicht mehr so positiv entwickelt eigentlich. Ne? Also fast schon kurios vom Timing her oder perfekt, wie auch immer man das möchte, als Verkäufer zumindest perfekt, als Käufer natürlich alles andere als perfekt. Die nehmen da 300 Millionen in die Hand, ihr hattet irgendwie 100 Millionen Umsatz. Und dann ist es mehr oder weniger 2020 weniger geworden. Nicht nur bei euch, bei allen.
Überall, ne? Nach Corona ist natürlich überall der Markt überall runtergegangen. Customer Acquisition Costs sind hochgegangen. Das hat halt allen D2C-Companies Probleme gemacht. So. Da kam dann auch die Idee, okay, jetzt wäre es Zeit, eigentlich mal in den Handel zu gehen, Retail zu machen. Aber es hat natürlich Vorlauf auch von einem Jahr fast so ein Deal. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr tough, weil klar, du hast gerade verkauft, neue Struktur, neue Ansprechpartner, so die Shareholder sind, ne, das Board wechselt sich komplett durch, dann ist man in gewisser Weise da Konzernstrukturen ausgesetzt und trotzdem wollte ich es natürlich alles sehr gut machen, so gut es halt irgendwie ging, konnte aber auch nicht mehr ganz so agieren, wie es halt gewohnt war von früher sozusagen und halt brutaler Druck einfach, gleichzeitig so hat sich das weiter abgezeichnet, dass es halt meiner Frau weiter schlechter gehen wird, und trotzdem mal weiter versucht, alles irgendwie zu handeln und zu machen und selber hinzubekommen. Wobei das dann im Verlauf von 21, also 20 haben wir noch ganz gut hinbekommen, aber im Verlauf von 21, 22 war ich definitiv überfordert damit.
Ich meine, die Umsätze sind auch deswegen runtergegangen,
ja,
weil Influencer-Marketing irgendwann hatte es ja auch jeder entdeckt. Also
richtig.
Ich meine, das war dann nichts Neues mehr.
Richtig.
Und dann waren die Preise im Himmel und ja, man fand kaum noch neue Influencer. Dann
genau.
Aber hat sich auch irgendwie erwiesen, dass die Marken tatsächlich nicht so stark waren, wie man dachte, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also wir hätten halt einfach die Kanäle schneller noch weiter diversifizieren müssen. Und es gab halt einen totalen Shift. Also du konntest halt über Jahre konntest du halt mit einer, sage ich mal, handwerklich gut gemachten Marke mit sehr guten Produkten, konntest du einfach gut wachsen. Und die Magic lag im Channel. Schnelle, aggressive Execution von Marketing. Und das hat sich halt geschiftet, so zwischen 20 und 21 hin zu, okay, es ist halt doch mehr Produkt und Marke. Und die Kanäle, Marketingkanäle sind eher gleich. Es gab halt einfach nichts Neues mehr, so, ne? Heute gibt es, glaube ich, wieder so ein paar neue Sachen. Aber damals gab es halt eine Zeit, wo einfach kein neuer Kanal, der gerade explodiert, so TikTok konnte man noch nicht so richtig monetarisieren. Da wusste man nicht, wo geht das hin und so. Instagram war halt einfach voll, ja. Und so Meta-Ads am Ende des Tages ist halt auch
Hygienefaktor, nichts, nicht so immer mehr so.
Richtig, so. Das heißt, auf einmal Marke und Produkt wichtiger und dann kannst du halt so eine Organisation, wir waren halt, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt auch irgendwie knapp 300 Leute in der Integrationsphase mit Henkel. Wenn du 5 Jahre die Company baust mit der Ausrichtung, okay, schnelle Marketing-Execution, das drehst du halt nicht in 3 Monaten hinzu, wir brauchen ein exzellentes Produkt mit einer exzellenten Marke und Sales ist weniger wichtig. Das war eine Sales-Organisation. Und die kann man umbauen auf eine Produktorganisation, aber halt nicht von heute auf morgen. Das dauert einfach. Mhm. Und das war natürlich sehr, sehr anstrengend, ja.
Und die Zeit gab es einfach nicht, das umzubauen?
Genau, die Zeit gab es nicht. Ja, wir haben halt krass gefightet so. Ja. Haben halt versucht, alles, was irgendwie möglich ist, noch zu machen. Aber
der Umsatz ist dann richtig eingebrochen? So?
Umsatz ist stark runtergegangen. Und dann war es halt auch noch, was halt dann dazu kam, so ein bisschen war, dass halt Henkel auch die Ausrichtung verändert hat. Ja, sie haben das im Consumer-Geschäft, haben sie Geschäftseinheiten zusammengelegt, dadurch haben sich Ansprechpartner gewechselt und so. Und letzten Endes war dann auch die Entscheidung vom Vorstand so eigentlich D2C jetzt in der Form wollen wir anders weiterführen. Deswegen passt eigentlich so dieses Marken- und Produktkonstrukt, was wir da haben, nicht mehr perfekt zu uns. Und dann war der Auftrag nochmal zu gucken, ob wir es am Markt verkaufen können. Und dann ist die Company verkauft worden an Crenion, heißt die Gruppe heute.
Was ist das?
Die haben noch ein paar andere Marken. Bin mir gar nicht sicher, welche. Die hatten schon ein paar Beauty-Marken, ein bisschen kleinere. Es waren in der Tat so.
Deutsche Firma.
Ja, kommen aus Mannheim. Und die haben dann die Marken übernommen und führen die jetzt weiter. Und wie gesagt, wenn ich mir von außen den Retail-Auftritt und so angucke, dann scheint das zu funktionieren. Ne?
Was ich auch ganz cool eigentlich fand, dass du hast mir im Vorgespräch gesagt, Henkel hat sich aber extrem fair immer verhalten und
ja. Total,
also ich meine, klar, du hast von denen auch viel Geld bekommen, aber trotzdem, du hast jetzt ja nicht mehr die Pflicht, über die positiv zu reden, negativ, sondern ja. Du hast, war eine faire Beziehung, auch ja. Jetzt in der schwierigen Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich noch an Vorstandsmeeting erinnern, sozusagen, wo es sehr, sehr hakelig, also wo der Company wirklich schlecht ging so und wir saßen im Vorstand zusammen und ich habe halt erzählt, was wir tun, wo wir stehen und so und das war immer ein faires Miteinander auf Augenhöhe. Man hat halt acknowledged, okay, es ist halt scheiße und es ist halt schwierig, was können wir jetzt tun, aber wo können wir es auch zusammen tun sozusagen. Was nicht heißt, dass die Strukturen von Henkel trotzdem für eine Company, die so operated, wie wir operated haben, Herausforderungen sind, die in guten Zeiten, glaube ich, handelbar ist, aber die einfach, die Kombination war einfach sehr unglücklich. Ja, Company kommt in schwieriges Fahrwasser, während sie gerade mit einem Konzern zusammengeht, was eine Findungsphase braucht. Das war aber ansonsten, muss ich wirklich sagen, dass sich Henkel uns gegenüber sehr fair verhalten hat und wir immer auf Augenhöhe versucht haben, gemeinsam die beste Lösung zu finden in der zugegebenen, sage ich mal, schlechten Situation, ja.
Und wann bist du denn da raus?
Ich habe den letzten Deal noch gemacht, hab quasi die Firma noch einmal weiterverkauft, habe auch davor noch, hatten wir noch eine Entlassungswelle sozusagen, die habe ich auch selber noch gemacht. Die allererste nicht, die zweite habe ich gemacht selber, was irgendwie auch so schmerzhaft, wie es war, auch irgendwie für mich gut war, dass ich es gemacht habe, so als Gründer. Und dann bin ich Ende 22 rausgegangen, nachdem den neuen Eigentümer Crenion übernommen hatte.
Mhm. Und um das einmal zu der Vollständigkeit halber, Fitvia ist an Dermapharm verkauft worden, also ein deutscher genau. Mittelständischer Pharmakonzern, aber man hört davon jetzt auch nicht mehr so viel. Also das heißt, dass diese Welle dort hat auch abgeebbt und ich glaube, Oceans Apart, also im Fashion-Bereich, das ist an Private Equity auch verkauft worden.
Genau.
Aber da hört man jetzt auch nicht mehr so viel. Also es scheint auch jetzt ein bisschen trockengelaufen
zu sein. Ich war jetzt in den Deals nicht involviert, so, ne? Aber bin auch kein Gesellschafter gewesen, aber ich meine, die Schwierigkeiten, die Brands sind ja nach einem ähnlichen Muster gebaut worden, so die Schwierigkeiten, die wir hatten, haben die mit Sicherheit auch, ja, beziehungsweise haben sie. Und da gibt es noch Teams, die versuchen, Lösungen zu finden sozusagen. Aber ich glaube, es ist schon nochmal ein weiter Weg jetzt für die D2C-Brands, sich da rauszukämpfen. Ja.
Also wenn man die Erfahrung gemacht hat, die du jetzt so hast, glaubst du dann eigentlich an diese ganzen, also Influencer-Brands, die wir in den letzten Jahren so gesehen haben? Es machen ja viele große Influencer, Teemarken oder Fashionmarken. Glaubst du, dass das funktionieren kann? Also oder sagst du, ich bin so ernüchtert, jetzt, ich habe selber versucht, über Influencer was aufzubauen, ich kann mir das nicht vorstellen.
Doch, ich glaube schon. Die Frage ist immer, wie groß muss das sein? Und wie viel Zeit hast du? Also, weißt du, ich kenne einige B2C-Brands, die durchaus profitabel eine Mischung aus Influencer und Meta-Ads halt fahren. Die wachsen halt nicht in 3 Jahren oder 4 Jahren von 0 auf 100 Millionen, aber vielleicht halt von 0 auf 20 Millionen und dann wächst man halt ein bisschen langsamer weiter und muss halt mit den Kanälen ein bisschen anders hantieren. Du hast halt keine 20% EBIT-Marge, sondern halt vielleicht nur 5% jetzt in der aktuellen Zeit und dann wird es halt mal wieder vielleicht ein bisschen mehr. Also ich glaube, mit ein bisschen Ruhe, mit ein bisschen Gelassenheit und weniger Exit getrieben, kann man durchaus gute Businesses noch aufbauen. Ich habe selber Beteiligungen im D2C-Segment, weil ich glaube, dass es machbar ist. Ja. Eine Beteiligung,
sag mal ein paar Beispiele.
Also ich habe eine D2C-Company haben wir gegründet, mit einem guten Freund von mir im jetzt live gegangen, Busy Kids heißen die. Die machen so Bikes und kommen nach, also alles, was, alle Bewegungen, die Kinder erlernen sozusagen, ja, im Verlauf ihrer Entwicklung, wollen wir mit Produkten supporten. Und das haben wir jetzt gelauncht und sehen dann auch, ja, können nach wie vor Sales über Influencer und Meta halt machen. Jetzt müssen wir ein bisschen nach Acquisition kurz gucken. Und das ist ein Beispiel. Ich bin bei InGarden mit dabei. Das ist eine D2C-Company, die machen so Microgreens. Also eigentlich Supplements zum Zuhause selber wachsen lassen sozusagen. Und die sind auch in der Lage, halt profitable Kunden einzukaufen, auch First Order Profitable. Und klar, es wächst halt nicht mehr mit der krassen Geschwindigkeit wie vorher. Aber es wächst. Oder andere D2C-Company, Funzy, die machen so Kindermöbel. Läuft auch sehr, sehr gut. Also ist möglich.
Die machen schon auch dann 5, 10, 20 Millionen Umsatz?
Ja, ja, 8-stelliger Umsatz und halt eine solide EBIT-Marge, ja. Mhm.
Das ist alles Firmen, die du so in den letzten Jahren gesehen hast, wo du dich beteiligt hast.
Mhm. Ja. Okay. Ja, genau. Also ich habe, mein Portfolio ist sehr D2C-lastig, ja.
Und jetzt mal so faire Einschätzung von dir. Ich meine, wir haben uns jetzt schon über euren Käufer unterhalten. Das hat ja auch andere Käufer gegeben. Jetzt mit der Bitte um eine ehrliche Antwort, so schwer das ist. Haben die das denn falsch gemacht? Ich meine, das sieht aus deren Sicht natürlich total schlecht aus, wenn man sich überlegt, da kauft jetzt jemand auf dem Höhepunkt, das hat man aber nicht sehen können. Also du hast es auch nicht gewusst, ihr habt das nicht getimed, okay, ey, hier, das ist jetzt hier kurz vor der Wand oder viel mehr wird nicht gehen, wir haben es jetzt komplett irgendwie alles ausgereizt, jetzt lass es das schnell weiterreichen. Und der Käufer ist ziemlich naiv und hat gar keine Ahnung und hat aber viel Geld. Also war das so eine Struktur oder wie muss man sich das vorstellen?
Naja, ich meine, was man nicht vergessen darf, wir haben halt brutalen Rückenwind durch Corona, wo halt einfach keiner so genau wusste, wie wird das weitergehen. Dann könnte man sich halt entscheiden, glaubt man, dass jetzt einfach die Zeit von online so richtig gekommen ist und es geht richtig brutal durch die Decke und die nächsten Jahre so weiter. Oder geht das nochmal zurück? Ich meine, ne, das ist eine Wette gewesen, die am Ende des Tages halt jeder Käufer oder jeder Investor im Moment in diesem Markt halt, den man damals eingehen musste. Und ich glaube so, jeder hat halt am Ende des Tages nach bestem Wissen und Gewissen die gemacht. Und ohne den Corona-Rückenwind sozusagen hätte das vielleicht auch nochmal alles ein bisschen anders ausgesehen, ja, weil das hat schon nochmal viel Wachstum gebracht, einfach eine gute Dynamik reingebracht. Der war dann halt in diesen Corona-Monaten einfach einen sehr guten Aufwind, ja, der mit Sicherheit eine Rolle gespielt hat. Ganz ehrlich, die Vorhersehbarkeit während Corona ging halt gegen null für fast jede Company, ja, wo wird das hingehen? Genauso für uns. Also ich meine, weißt du, erst hatten wir gar kein Lager, dann hatten wir viel zu viel Lager und ein Working Capital-Problem und das alles innerhalb von 3 Monaten, ja. Von daher würde ich sagen, wir waren einfach in Zeiten mit sehr wenig Vorhersehbarkeit und deswegen würde ich nicht sagen, dass da jemand einen schlechten Job gemacht hat. Das ist halt immer eine kleine Wette, wenn du eine Company kaufst, die halt noch relativ jung ist und ja, dann ist halt die Frage, hast du halt einen langen Atem und passt es weiterhin zur Strategie oder nicht? Ja, also.
Was hast denn du gemacht, als du dann da raus bist und wir hatten, haben gerade schon gehört, Größenordnung 30 Millionen minus einige Waterfalls, hast du gesagt. Das heißt dann Waterfalls, da wurde dann die Bewertung nochmal angepasst, weil Ziele nicht erreicht wurden oder so?
Nee, mit Waterfall meine ich, weißt du, also wenn so ein PI drin ist, dann hast du halt da irgendwelche Fremdkapitalsachen drauf und hast noch Transaktionskosten und la. Aber
okay.
Im Großen und Ganzen, ja.
Was hast du denn dann gemacht mit der Kohle und dann in der neuen Freiheit?
Dazu muss ich kurz ausholen so ein bisschen. Also ich hatte ja also weil so, ich hatte ja erwähnt, ne, so die Dinge, die für mich schwierig waren, so, und auch, dass ich mich einfach sehr abgeschnitten vom Leben, depressiv gefühlt habe, es mir einfach nicht gut ging. Und im Sommer 22, was auch so ein bisschen der Peak war, sozusagen, wie ich mich, so sag ich mal, gar keine Energie mehr einfach gehabt, hat ich über meine Frau, die damals auch mit einer Coach gearbeitet hat, habe ich das Thema Breathwork kennengelernt für mich.
Also Breath wie Atmen.
Genau, Breath wie Atmen, richtig, Breathwork. Und das war für mich life-changing und das hat auch dann zu, sage ich mal, meinem aktuellen, sage ich mal, Venture, wo ich am aktivsten mit drin bin, geführt. Genau, ich habe damals eine Methode kennengelernt, Conscious Connected Breathing heißt die, wo quasi, und ich habe damals mit dem, heute mein Co-Founder meiner Breathwork Company, also Really Align, der Co-Founder, sind René und Pete. Pete ist damals, habe ich damals im Sommer kennengelernt, erstmal als Coach und als jemand, dem ich Breathwork gemacht habe. Und später haben wir dann zusammen Really Align gegründet und er führt jetzt quasi die Company. Und das war für mich insofern game-changing, als ich erstmal so da im Coaching in der Lage war, halt mich zu öffnen und halt so diesen ganzen Shit, den ich fabriziert habe, einfach mal offen zu teilen. Auch diese ganzen Unwahrheiten und dieses unauthentische Leben und so. Und danach, wir haben so ein kleines Retreat-Format gemacht, wo wir dann in Ios in Griechenland waren. Und erstmal so aus Sharing, so was geht eigentlich in mir vor. Und das zu besprechen, sich anzugucken aus verschiedenen Angles und dann ins Breathwork reinzugehen. Im Breathwork funktioniert so, legst dich quasi hin und fängst an zu atmen und connectest die Ein- oder das Ausatmen, atmest durch den Mund ein- und aus, aber ohne Pause. Wenn du jetzt so normal atmest, machst du immer eine gewisse Pause dazwischen, zwischen ein- und ausatmen. Die nimmst du raus, loopst quasi den Breath, dass es quasi ein Zyklus ist, sozusagen, ohne Unterbrechung dazwischen. Und das führt dazu, dass ich, wenn man eine Zeit lang so atmet und dann, sag ich mal, der Practitioner, also in dem Fall dann Pete, macht so ein bisschen Bodywork, lockert hier und da Sachen, dass sich so ein bisschen der Körper ein bisschen freier wird und so und hast auch eine bestimmte musikalische Begleitung. Das führt dann dazu, dass sich so ein bisschen die Blutchemie fängt sich an, ein bisschen zu verändern. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Drüsenfunktion im Gehirn und auch auf die Hirnströme. Und du kommst dadurch Stück für Stück relativ soft in einen erweiterten Bewusstseinszustand. Und es gibt dir, oder hat mir damals wie so eine Vogelperspektive auch auf das, was ich da eigentlich mache, auf mein Leben gegeben. Und hat mich da so ein bisschen rausgeholt aus dem Ganzen. Und in diesem erweiterten Bewusstseinszustand ist eine Awareness dafür.
Also ein erweitertes Bewusstsein. Mhm. Schafft man jetzt ohne Drogen, ohne irgendwas, einfach ohne nur aufgrund von Atemtechnik.
Richtig, ohne Psychedelics, ohne irgendwas, ja. Einfach durch Atmung und durch Betreuung, ja, also wirklich mit einem Practitioner eng zu arbeiten, komme ich da rein und viele mittlerweile, wir haben viele Kunden, viele andere Menschen auch und ist halt einfach eine sehr, sehr sichere Methode, in deine Subconscious Mind reinzugehen, weil du atmest in dieser verbundenen Atmung, irgendwann kann sich dann dieses Denken, ja, das kann sich ausschalten, das kann mal zur Ruhe kommen, also du gehst quasi vom hier, was vorne im Prefrontal Cortex passiert, da gehst du raus und gehst ein bisschen in deine, nennt sich das Unterbewusstsein und kriegst eine View sozusagen von außen auf deine Gedanken, auf mein Verhalten, was tue ich, was mache ich, was treibt mich um, wie fühle ich mich und so weiter. Und bei mir hat das dazu geführt, dass ich zum ersten Mal wieder an Emotionen und Gefühle andocken konnte in meiner dritten oder vierten Session mit ihm, ja. Und da ist alles rausgekommen plötzlich so. Also ich habe davor 25 Jahre nicht mehr geweint. 20, keine Ahnung, ja. Und da hatte ich eine Situation, in der ich bei meinem Unterbewusstsein, ich habe Dinge gesehen aus meiner Kindheit und bumm, auf einmal ist alles, was ich unterdrückt hatte, jahrelang, hat sich so ein Weg nach außen gebahnt. Und das war so ein krasses Gefühl von Freiheit und ein Gefühl von Liebe und Release und im Hier und Jetzt und ich bin präsent und gleichzeitig habe ich diese ganzen Emotionen und danach habe ich wieder eine echte Verbindung zum Leben gespürt. Ja? Und das war der Startpunkt, wo ich danach Stück für Stück und auch nicht immer freiwillig sozusagen, aber angefangen habe, anders zu leben, ja? Wahrheit zu sprechen, meiner Frau Wahrheit zu sagen. Wie gesagt, hat ja nochmal alles ein bisschen länger gedauert, bis es als Ganze war, aber das war der Startpunkt sozusagen von einer echten Veränderung. Und seitdem habe ich ich habe keine Drogen mehr angefasst, kein Sex mehr mit irgendwelchen, also mit Professionellen oder sowas. Diese ganzen Behaviors, die so ungesund und so verletzend waren, habe ich seitdem vollständig abgelegt. Das heißt nicht, dass die Reize weg sind. Ja, so, das ist mir wichtig zu sagen, so, weil es ist nicht so, dass ich mache einmal Breathwork und diese ganzen Reize sind weg. Aber Breathwork gibt mir die Möglichkeit, sie zu sehen, zu sagen, ich fühle mich jetzt gerade sehr gestresst, ist gerade sehr schwierig, ich bin irgendwie emotional total down. Ich habe gerade ein Graving nach einem kurzen Release oder nach einem Entkommen aus meinem Leben durch eine Droge oder durch ein Erlebnis oder irgendwas. Aber ich kann das sehen und ich habe eine Wahl und ich kann mich anders entscheiden. Und davor war das für mich schwer oder nicht oder weniger möglich sozusagen. Ja.
Und ich meine, ich glaube dir das, und du erzählst es ja wirklich sehr authentisch. Aber als du hast aus diesem neuen Wissen, aus diesem Breathwork, dann auch eine Firma, also auch ein Geschäftsmodell geformt. Muss man auch sagen. Ne?
Auf jeden Fall. Die Firma ist da, um halt die Methode, also ne, Really Line, unsere Company, ist da, um die Methode in die Welt zu bringen. Fokus auf Gründer im ersten Schritt. Und auch Geld zu verdienen, auf jeden Fall.
Wie ist denn konkretes Geschäftsmodell? Also ihr sprecht Gründer an, coacht die und bekommt dann einfach eine Gebühr, oder?
Ja, genau. Es ist eigentlich wie ein Coaching-Business im Wesentlichen. Ja? Also unser Kernprodukt ist eine Mischung aus Coaching und Breathwork, so, also ein Embodied Coaching sozusagen, weil du guckst dir die Themen mal an, besprichst die und dann gehst du ins Breathwork rein und dadurch kannst du die einfach integrieren und durchleben und dadurch kannst du so quasi rausgehen und dann echte Veränderungen im Leben vornehmen. Aber wie wir es anbieten, ist in der Tat, also als Pakete sozusagen, ja, kaufst ein Paket für Coaching und Breathwork und richtet sich, wie gesagt, an Gründer. Ich habe halt mein ganzes,
Diese Firma wird jetzt nicht schnell mehrere Millionen Umsatz machen.
Nein, das ist, also, die wird schon wachsen und die wächst auch gut, ne, und wir haben auch gute Nachfrage und so.
Aber wir reden jetzt eher von, weiß nicht, paar 100.000 Euro Umsatz vielleicht.
Oder? Ja, genau, so im ersten Jahr haben wir, glaube ich, knapp sechsstelligen Umsatz gemacht, jetzt dieses Jahr wird das wahrscheinlich auch in der Größenordnung bleiben, so, ja.
Wenn jetzt jemand zuhört hier als Gründer, was kostet eine Beratung?
Also, es kommt so ein bisschen drauf an, sozusagen, was das Setting ist. So, wir bieten normalerweise an, dass man erstmal einfach eine Kennenlern-Session macht, ja, weil, ich sag mal so, nicht für jeden funktioniert die Methode. Für sehr, sehr viele Menschen funktioniert sie sehr gut, aber nicht für jeden. Und dann, wenn man wirklich einsteigen will, dann muss man schon so ein 3-Monats-Paket eigentlich abschließen. Und da sind wir schon so im knapp fünfstelligen Bereich dafür. Okay. Genau.
Aber ich meine, wenn man das deine persönlichen Erfolge hört, dann scheint es sich ja bei dir zumindest sehr gelohnt zu haben. Ne?
Also, ja,
das
ist total. Also
das beste Testimonial.
Genau, richtig. Also wir sind so vom Pricing her einfach da, wo, sage ich mal, sehr gute Executive Coaches halt auch sind. Ja? Also sind wir nicht weniger. Wir haben aber auch so ein paar Angebote. Wir haben zum Beispiel Breathwork Circles. Da kannst du einfach für 100 Euro hinkommen und einfach mal mitmachen. Das sind dann 5 bis 6, 7 Leute so. Ja? Kannst auch mal eine Einzelsession buchen. Also wir haben auch Möglichkeiten, ohne jetzt in die ganz großen Pakete einzusteigen, einfach mal reinzukommen und das zu probieren. Aber ich muss sagen, für mich war es halt life-changing. Jetzt mache ich jetzt Teil von meiner regulären Praxis. Ich mache das regelmäßig.
Heißt jede Woche, jeden Tag oder?
Ja, also 2-mal im Monat.
Ah, okay. Also das gar nicht so oft.
Ja, nee, ich hatte natürlich jetzt, muss überlegen, ich mache das schon ein bisschen länger. Das heißt, ich habe sehr, sehr viel Sachen aufgeräumt, ja. Sodass jetzt mein Need einfach weniger ist. Aber in der Hochphase, wo es mir auch wirklich schlecht ging, so von meiner Frau getrennt, was natürlich brutale, also sehr viel Schmerz in mir verursacht hat und dann totale Cravings gehabt, wieder irgendwas Dummes zu tun, da habe ich viel mehr Breathwork gemacht, weil es einfach total geholfen hat, die Kontrolle zu behalten und nicht irgendwas zu machen, was ich nicht machen möchte. Aber ansonsten, ich mache das so, ja, 2-mal im Monat. Und ja, für mich war es life-changing. Und es ist halt wirklich, weißt du, du hast diese riesige Bewegung vom Psychedelics, wahrscheinlich auch schon mal irgendwie mitbekommen, so
ja, irgendwo hin. Ist mir auch schon aufgefallen, ja.
Mushrooms und so. Und es hat auch seinen Platz. Und du kannst durch Breathwork auch in einen erweiterten Bewusstseinszustand kommen. Und der ist halt sicher, weil du kommst aus deinem Körper, aus deiner Atmung. Ja. Es ist nicht irgendwie durch eine Droge induziert oder irgendwas, sondern es ist ist etwas, wo ich halt 100%, ich habe auch viel Plant Medicine gemacht, ich gebe fast nichts davon, was ich nicht kenne, von Mushrooms, Ayahuasca und so weiter, aber Breathwork fühle ich halt 100%, das kann ich halt authentisch jedem sagen, das ist safe, das kannst du halt machen, das kommt aus deinem Körper, das geht in deiner Geschwindigkeit, ja, und at the very least hast du eine sehr relaxing Experience und darüber hinaus ist alles Mögliche von Kindheitstrauma, die du erlebst und aufräumen kannst, von krassen Releases, von runtergedrückten Emotionen und danach einfach ein totaler, entspannter Zustand, eine hohe Präsenz und einfach eine hohe Resilienz auch. Also hätte ich dieses Tool einfach mal vor ein paar Jahren gehabt, glaube ich, hätte ich mir viel Pain ersparen können. Es ist immer einfach zurückzugehen und sagen, hätte, ne? Es halt war jetzt, wie es war. Aber es ist einfach, also es hilft einfach auch wirklich, mit Stress zu dealen und eine hohe Resilienz zu haben, ja.
Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Und zwar Pipedrive kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CRM-System insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Pipedrive ermöglicht es ganz einfach, den Überblick zu behalten über Vertriebsaktivitäten, Gespräche, Abschlüsse. Man verpasst keine Nachfassaktion. Pipedrive ist vor allen Dingen einfach zu bedienen, vollständig anpassbar auf die jeweilige Firma, auf die jeweiligen Teams und erstellt sehr hübsche visuelle Berichte. Darüber hinaus gibt es zahlreiche smarte Automatisierungen. Also geht zu pipedrive.com, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast.
Und auf der wirtschaftlichen Seite hast du mir im Vorgespräch erzählt, hast du auch, sagen wir mal, Sachen ausprobiert und auch Fehler gemacht oder Lehrgeld bezahlt. Also jetzt nicht alles weg sozusagen, aber nee, du hast auch das, Gott sei Dank nicht. Aber du hast, also erzähl mal, auch das können ja vielleicht andere was von lernen. Wie war das, als du dann auf einmal die Kohle hattest und dann überlegt hast, was mache ich jetzt damit?
Ja, das war echt ein ganz schöner Prozess, ne? Erstmal natürlich so gefühlt so, ja, jetzt irgendwo mal hier 50.000, 100.000 Euro zu investieren, ist ja jetzt einfach, ist ja kein Problem. Also sag ich so ein bisschen, kann ich unbeschränkt oft machen und damit auch ein bisschen Leichtsinnigkeit vielleicht in manche Investments reingegangen. Dann auch wirklich von Fear of Missing Out leiten lassen, so bin ich dann bei Krypto gelandet, ja. So, eigentlich muss ich unbedingt mitmachen, weil machen ja alle, jetzt muss ich das auch machen, so. Und habe dann so einen bunten Blumenstrauß von Beteiligungen am Ende gehabt, die dann, sobald sie in Schwierigkeiten geraten sind, dann habe ich gedacht, okay, dann soll ich jetzt für 1% da jetzt irgendwie supporten oder irgendwas machen, das ist meine Lebenszeit jetzt mir zu schade. Und gleichzeitig habe ich keine gute DD gemacht einfach, sondern habe halt so reingestreut und gehofft, dass das gut geht, weil sich nachher noch so viel Geld angefühlt hat einfach, ja. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber jemand hat mir zu mir gesagt, der ein bisschen Erfahrung hatte, wenn du einen Exit machst, leg das Geld hin und guckst dir erst, mach die ersten 3 Jahre gar nichts damit. Habe ich nicht hinbekommen, war ein schlauer Tipp im Nachhinein.
Aber also reden jetzt von 1-2 Millionen, die weg sind?
Ja, schon so. Ja, 2-3 Millionen habe ich wahrscheinlich. Ja, vielleicht ein bisschen weniger, aber schon 7-stellig, dass ich verbrannt habe sozusagen. Was heißt verbrannt, ne? Ich meine, als Unternehmer, du probierst was aus, du lernst, du adjustest. Kann man immer sagen, verbrannt, weiß ich nicht. Also.
Aber auch aber offensichtlich auch irgendwelche Investments, die erfolgreich waren. Also du hast jetzt auch schon von ein paar Firmen jetzt hier im Laufe des Gesprächs berichtet, die ja schon mal ganz gut laufen.
Ja, genau. Ich habe jetzt auch mittlerweile welche, die auch gut laufen. Ich habe halt meinen Investment-Approach dahingehend angepasst, weil ich gesagt habe, okay, ich will nicht mehr diese Trennung von hier bin ich mit meinem Breathwork und meiner Meditation, ich mache auch viel Zen, ja, ich habe eine starke Zen-Praxis, also Zen-Buddhismus, Zen-Meditation. Das bin ich und dann ist hier so meine Unternehmerwelt und ich trenne das so strikt. Ich wollte das zusammenbringen. Deswegen habe ich gesagt, okay, wenn ich investiere, bekommt jeder Gründer und natürlich auch, sage ich mal, Basis von der Erfahrung, die ich gemacht habe, ich anderen Menschen auch einfach einen anderen Weg zum Gründen sozusagen ermöglichen möchte. Ich sage, okay, wenn er von mir Geld will und auch meinen supporten möchte, der muss halt bei mir in Coaching- und Breathwork-Programm reinkommen. Das heißt, jeder Gründer, mit dem ich jetzt aktiv eng arbeite, wird entweder gecoacht oder gemacht Coaching und Breathwork und begleitend so zu seiner kompletten Journey. Und das ist eigentlich ziemlich, und das heißt, es ist für mich so ein kombinierter Approach. Deswegen habe ich auch in unserer Breathwork Company, also mit Really Align, quasi ist für mich zum einen auch, also klar, beteiligt und ich mache das mit meinen beiden Co-Foundern, das macht mir auch viel Freude. Und gleichzeitig ist es für mich so eine Base und ein Vehikel, um meine Investments maximal gut zu supporten. Und
kommt man da nicht bei den so richtig heißen Investments, in die man eigentlich rein will und muss, in Probleme, weil wenn man dann dem Gründer sagt, mach mal bitte mit mir Breathwork, dann sagt er, ich habe gerade keine Lust zu, dann investierst du immer nicht.
Genau, und dann ist es nicht mit das nicht mein Investment dann. Ich mache super Early Stage so. Also wirklich, es gibt eine Idee, das ist eigentlich da, wo ich am liebsten reinkomme, super, super Early Stage. Dann habe ich auch einen hohen Share, 10% plus. Aber ich komme halt auch mit viel unternehmerischem Know-how und Erfahrung mit rein. Und halt mit dem kompletten Setup von halt persönlicher Betreuung, damit es halt eine vernünftige Company ohne Burnout gebaut wird. Und es fängt ja auch beim Gründer an. Wenn der Gründer resilient ist und mit dem Stress gut umgehen kann und halt mit in sich gut fühlt beim Gründen, wird er auch eine Kultur bauen, hoffentlich, die weniger Stress verursacht für die Mitarbeiter. Und deswegen, der halt, was halt gerade total gehypt ist und total abgeht und der mega busy ist, ist halt nicht mehr mein Case sozusagen. Das ist dann einfach nicht mehr.
Jetzt habt ihr euch ja getrennt, aber nur einmal, deiner Frau geht es ja wieder besser, oder ist...
Ja, stimmt, das haben wir gar nicht besprochen. Ja, bis Anfang 22 hat sie es in der Tat, ging es ihr immer schlechter. War auch wirklich sehr kritisch. Aber dann ist eine damals noch experimentelles Medikament in den USA auf den Markt gekommen und sie ist in eine Studie reingekommen davon und war 50-50 Chance auf Placebo oder Medikament und sie hat Glück gehabt, hat das Medikament bekommen, hat dann hat angeschlagen, sodass es ihr gesundheitlich heute deutlich besser geht und ja, sie auch in der Lage ist, sage ich mal, ihren Alltag ohne mich zu bestreiten. Das war dann für eine gewisse Zeit, war das nicht so. Jetzt heute geht das und deswegen konnte sie sich dann auch von mir trennen. Ja, was für mich so ein totaler Relief ist. Ich meine, trotzdem ist es ist ein experimentelles Medikament. Keiner weiß, was sind die Langzeitfolgen davon. Du kannst einfach keinen Beipackzettel lesen, weil kein Mensch weiß, was das halt tut. Aber es hat erstmal das akute Problem, ja, in der Lunge sozusagen, was sich dann aufs Herz auswirkt, gestoppt und zurückgedreht, sodass es halt ihr heute deutlich besser geht. Und das ist auch etwas, was mich sehr glücklich macht. Aber als es passiert ist, konnte ich gar nicht damit connecten, weil ich so abgeschnitten war, dass ich mich gar nicht wirklich in der Tiefe darüber freuen konnte. Ja, was glaube ich auch sehr schlimm war für sie, dass ihr geht's besser und ich habe gar keine Freude, aber das war einfach alles in mir weggeschnitten. Und ja, aber heute freue ich mich sehr darüber, dass es ihr halt besser geht, ja. Auch wenn wir nicht mehr zusammen sind.
Was hast du in den nächsten Jahren so vor? Also wie alt bist du jetzt heute? Dann
35, ja.
Was machst du die nächsten Jahre jetzt? Also wie muss man sich dein Leben vorstellen? Das ist ja eigentlich irgendwo, scheinst du jetzt sehr gut drauf zu sein durch die ganzen Maßnahmen. Du bist jetzt finanziell gut ausgestattet. Was macht man jetzt?
Ja, was ich mache ist, ich gehe offen gesprochen einen relativ spirituellen Weg. So. Also das Thema Zen ist, also Zen-Meditation, Zen-Buddhismus für mich sehr zentral geworden. Also damit beschäftige ich mich sehr viel, ich meditiere sehr viel, das ist eigentlich so mein Anker geworden. Neben dem Thema Breathwork natürlich. Und ja, ich weiß noch nicht genau, wo das hingeht. So, ich spüre so, dass ich irgendwann an einen Punkt kommen werde, wo ich mich eher, sage ich mal, als irgendeine Form von Teacher sowas sehe. Ich glaube, ich werde kein Coach, ja, aber ich spreche eigentlich gerne über die Erfahrungen, die ich gemacht habe und mir ist wirklich ein Anliegen, diese ganzen Tools, die ich kennengelernt habe, weiterzugeben. Ja, ich habe wirklich eine breite Palette von wirklich extrem guten Leuten, weil ich habe sehr viel gemacht, ich habe sehr viel ausprobiert, ich habe fast alles gemacht, was man an Plant Medicine machen kann. Ich kenne sehr, sehr gute Coaches. Da habe ich, und das weiterzugeben, aber auch irgendwie ein Teaching für nicht nur junge Gründer, aber allgemein Menschen, die so durch ihr Leben gehen. Und das Ganze halt immer wieder in unternehmerischen Aspekten mit dabei. Und ja, aber so ehrlicherweise, wo das so ganz genau hingeht, das kann ich dir jetzt noch nicht so sagen. Ich habe keine ultra krasse Vision. Ich spüre mich da immer rein und gucke einfach, was jetzt gerade passiert. Und dann muss ich halt auch dazu sagen, so, ich bin auch auf einem Weg. Also das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung ist halt nie abgeschlossen. Es geht halt immer weiter, ja. Da bin ich einfach committed, glaube ich, ein Leben in Wahrheit und Authentizität zu führen, auch wenn das manchmal schwer ist und nicht mehr zurückzufallen in alte Verhaltensweisen. Und daran arbeite ich halt auch relativ hart. Also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, so, ja, zweimal Breathwork gemacht, that's it, ist alles gut.
Aber Alkohol trinkst du noch?
In der Tat trinke ich gerade nicht. Ich werde dieses Jahr, glaube ich, gar nicht trinken. Ich glaube, es tut meinem Körper gut. Aber ich kann mittlerweile sehr kontrolliert trinken. Ich kann ein Glas Wein trinken und kann es dann lassen. Das ist kein Problem. Aber in der Tat habe ich für dieses Jahr vor. Ich bin jetzt schon 4 Monate drin. Seit November letzten Jahres habe ich nicht mehr.
Drogen auch nicht mehr.
Das habe ich schon lange abgelegt.
Porno auch weg.
Ja, alles. Also, wie gesagt, ist mir wichtig zu sagen, die Gravings verschwinden nicht. Aber ich habe halt eine Wahl, die ich treffen kann, ob ich das und darum geht es mir im Wesentlichen, ja. Einfach ja, ein Leben in Wahrheit, Authentizität, ohne Verhalten, was ich eigentlich deep inside nicht teile und nicht will, was ungesund ist für mich, als mein Körper meine mentale Kapazität beschädigt. Ja, das ist irgendwie mein Weg und diese Erfahrungen immer wieder zu teilen, aber auch offen zu reflektieren, so was funktioniert nicht. Und andere Leute daran teilhaben zu lassen, das ist so ein bisschen meine Vision, glaube ich, ja.
Würdest du, Kinder hast du jetzt ja noch keine, aber
nee.
Wenn du eines Tages welche hättest, würdest du dich freuen, wenn die Unternehmer werden oder Unternehmerin?
Ich würde mich freuen, wenn sie den Mut haben, authentisch und ehrlich zu leben, unabhängig von was von ihnen vielleicht erwartet wird, was ich von ihnen erwarte, was meine Partnerin von ihnen erwarten könnte, was die Gesellschaft von ihnen erwartet. Dass sie früh den Mut haben, ihren eigenen Weg zu gehen und sich nicht zu verbiegen von irgendeiner Idee von, wie sie sein müssten, zu sein haben, um irgendein Ziel zu erreichen. Und was das dann ist, ist mir eigentlich egal. Weil das ist ultimativ das, was für mich Leben ausmacht. Weißt du, ich habe so diese von den weltlichen Sachen sozusagen und den Zielen, die ich hatte, das habe ich irgendwie alles gesehen und erfahren. Und dann gibt es Momente, wo ich...
Gab es denn keine große Party, als ihr da so bei Henkel dann wusstet, jetzt irgendwie hier der 300-Millionen-Check kommt, da war keine Party?
Nee, weil ich habe nicht mal eine größere Rede gegenüber der Company gehalten, weil es mir so schlecht ging. Ich habe es nicht gespürt. Es gab keine große Party, gar nichts. Ich war mit meinem Co-Founder irgendwann mal essen und mit ein paar anderen Teammitgliedern, die viel erreicht haben, also zum Beispiel die... die Managing Directors auf dem Brand, ja, so Moni Köll zum Beispiel, Astrid Jensch, Anastasia Drexler, das waren so die drei, die unsere Beauty-Brands geleitet haben zu dem Zeitpunkt. Ja, da waren wir nicht essen so, aber es gab keine große Karte, gar nichts.
Haben viele Mitarbeiter auch so mitverdient eigentlich, oder war das mehr, waren die so Incentive-Programme und sowas, wie es immer so ist, oder war das eher gering?
Ja, wir hatten schon ein ESOP. Und da waren bestimmt 12 bis 15 Leute, die, ja, ich denke mal, alle so sechsstellige Beträge mitbekommen haben, so auf jeden Fall, ja.
Okay, das ist schon eine ganz eigentlich erfreuliche, zufriedenmachende Sache, dass man so vielen Leuten auch halt was Gutes tun kann.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Das gab es auf jeden Fall auch. Nee, definitiv. Ja.
Krass. Also, was eine Reise. Danke, dass du es so offen erzählt hast. Also, ja, ich drück dir die Daumen. Also alles Gute für den neuen Weg, was immer der auch sein wird. Also wir werden es auf jeden Fall, wenn man es kann, werden wir versuchen, es zu beobachten. Und ich bin mir sicher, es werden sich einige Leute bei dir melden und sagen, okay, interessant, lass mal reden.
Ja.
Alles Gute.
Ja, vielen, vielen Dank. Genau, also wenn meine Geschichte irgendwie interessant ist oder jemand inspiriert, wir haben ja noch einen Podcast, auf dem man sich das nochmal ein bisschen länger anhören kann. Der heißt The Aligned Founder Podcast. Aligned Founder Podcast findet man.
Aligned, und A-L-I-G-N-E-D, Aligned.
Aligned, genau, wie Founder. Von Alignment. Ja. Genauso wie ja unsere Company Really Align heißt, wo es einfach darum geht, das Innere und das Äußere zu alignen, ja, und damit halt durch die Reise eines Founders einfach mit höherer Resilienz, mehr Power, mehr Klarheit und einfach auch mit weniger Stress durchzugehen. Und also wirklich nochmal gerne sagen wollte, ist, wenn ich das nochmal so überlegt, mit dem Atmen, ne, du hast ja vorhin auch so gesagt, das ist krass, wie viel man damit machen kann, aber wenn du es dir mal so überlegst, wir atmen 25.000 Mal am Tag, das meiste davon komplett unbewusst. Und es ist gleichzeitig das Einzige, was wir auch bewusst tun können. Und sobald wir es nicht mehr bewusst tun, sobald du deine Bewusstsein von dem Atmen runternimmst, übernimmt der Körper wieder, was einfach eine lebenswichtige Funktion ist. Und das zeigt einfach die Power von Atmung. Und auch, was halt auch wirklich krass ist, die Atmung, die wir haben, reflektiert die Art und Weise, wie wir leben. Und gleichzeitig können wir durch die Art und Weise, wie wir atmen, wie wir uns fühlen im Leben beeinflussen. Das heißt, wenn ich viel Stress und viel Druck und entwickle ich eine sehr flache Atmung über Zeit und wenn ich bewusst hergehe, meine Atmung wieder vertiefe, fällt der Stress ab, geht meine Resilienz hoch und kann ich anders im Leben sein. Und für mich ist Breath-Atmung wirklich unterschätztes Tool und mit dem, was wir machen bei Readerline ist wirklich, weil viele Menschen sagen mir, ja, Breathwork habe ich schon mal gehört, kenne ich, so habe ich schon tausendmal ausprobiert, funktioniert nicht so gut für mich. Und das, was wir machen, ist wirklich anders. Es hat nichts zu tun mit dem, was man manchmal so kennt, Wim Hof oder Box Breathing oder irgendetwas, wo ich meinen Kopf einsetze, um meinen Körper zu zwingen, auf eine bestimmte Art und Weise zu atmen. Sondern was wir machen, ist wirklich unique. Wir gehen zurück in den Körper, lassen den Körper atmen, wie er atmen möchte, erlauben der Mind, sich auszuschalten, in erweiterten Bewusstseinszustand zu kommen, das Ganze in einem Safe Space betreut von einem guten Practitioner. Und dadurch öffnet sich ein Raum, der sonst normalerweise nicht available ist. Und das Tool ist, es ist einfach da. Ja? Man muss nichts tun, man muss nichts lernen, man muss nichts machen, man muss nichts performen.
Nichts kaufen.
Nichts kaufen. Den Practitioner musst du kaufen, ja? Weil du kannst nicht zu Hause, Tool, nicht zu Hause alleine machen. Und deswegen bin ich einfach so überzeugt davon, dass das etwas ist, was irgendwie ich jedem Founder wirklich ans Herz lege. Und wer da irgendwie drüber sprechen möchte, ich bin der Firma available.
Alles klar. Vielen Dank.
Danke dir.
Das war das Gespräch mit Björn Keune und wir haben uns überlegt, wir bieten was Neues an, nämlich eine Recommendation, einen Hinweis auf einen anderen Podcast, der euch vielleicht gefallen könnte, natürlich von OMR. Es geht wieder um Unternehmertum, aber nochmal ganz anders, viel größer. Einfach die Frage, was waren denn eigentlich die besten Unternehmer, Unternehmerinnen, was sind die besten Firmen seit dem Jahr 2000, die in Deutschland gegründet wurden, also in den letzten 24 Jahren. Darüber habe ich diskutiert mit meinem Stammgast, dem Philipp Pipp Klöckner und meinem damaligen Redaktionskollegen, dem Florian Adomey. Zu dritt haben wir das echt lange vorbereitet, dann darüber gesprochen, eine spannende Liste. Wer diesen Podcast damals verpasst hat, bitte hört ihn nochmal nach. Ein wirklich wertvolles Gespräch, vielleicht eine Ergänzung zum Podcast von heute. Aus dem August 2022, Folge 519, also das Gespräch mit Pip und Flo Adomey darüber, was sind eigentlich die 22 besten Firmen für jedes Jahr eins damals, die seit 2000 in Deutschland gegründet wurden. Überraschende Zahl, hätte ich so nicht erwartet, aber es soll wohl tatsächlich stimmen, dass für 70% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass deren Führungskräfte für deren mentales Wohlbefinden genauso wichtig sind wie die Lebenspartnerinnen und Lebenspartner. Also wenn man arbeitet, in 70% der Fälle ist der Chef, die Chefin genauso entscheidend, wie wohl man sich fühlt mental, wie der Partner, die Partnerin. Das finde ich schon krass und deswegen gibt es immer mehr Lösungen genau dafür. Und eine, die wir bei OMR hier intern nutzen, die heißt Open Up, die 1:1 Gespräche ermöglicht für Mitarbeitende, die Gruppengespräche ermöglicht mit Psychologen, Live-Workshops, Masterclasses, die einfach hilft, die Firma mental gesund zu halten, die Tools zur Verfügung stellt für Führungskräfte, um ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen und die am Ende Teams in die Lage versetzt, besser mit den mentalen Herausforderungen des Arbeitsalltags klarzukommen, was am Ende natürlich dann auch die Produktivität einer Firma und die Zufriedenheit der Menschen darin steigert, ganz klar. Wer jetzt also sagt, was ist dieses Open Up? Wir setzen es bei OMR selber ein. Wer das kennenlernen möchte, der findet alle Informationen unter openup.de/unternehmen oder in den Shownotes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.